Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Rebound-Effekt. Warum aus weniger oft mehr wird, ein Feature von Agnes Handwerk.
Reger Betrieb vor einem Elektronikkaufhaus. Kunden kommen und gehen. Wie nutzen Sie neue Technologien? Wie halten Sie es mit dem Energiesparen? Für Leo Herdum fängt das beim Autofahren an.
Da habe ich so einen Echo-Schalter, den ich aktivieren kann, dass das Auto von allein abbremst. Man könnte ja seinen Konsum auf das Minimum beschränken, sage ich mal, um ein Minimum an Energieverbrauch zu haben. Da würde ich spontan auf meine Kaffeemaschine deuten und da nicht so gerne drauf verzichten würde.
Für den nächsten, Jan, fängt das Energiesparen auch bei der Mobilität an.
Ich fahre mit dem Fahrrad.
Aber andererseits?
Unser komplettes Zuhause ist ein Smart Home mittlerweile. Also wir steuern viel über Google Home und Amazon Echo, also Alexa und Google Assistant. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Es ist für viele wahrscheinlich unnötig, aber ich sehe da schon einen gewissen Zweck. Und ich finde schon, dass man auch dadurch, ich würde nicht sagen Zeit spart, aber es ist halt ganz cool, würde ich mal behaupten. Also wir verwenden das auch ziemlich viel, eigentlich fast überall.
Gestatten, hier spricht der Elektrolux. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler. Ich sorge für euren Saft.
Energie- und Ressourcensparen ist das Gebot der Stunde. Und tatsächlich ist ja schon viel geschehen. Von der Energiesparlampe über den TV-Bildschirm bis hin zur Waschmaschine. Viele Geräte sind energiesparender geworden. Das sollte man eigentlich längst auch am Stromverbrauch ablesen können. Doch paradoxerweise ist das Gegenteil der Fall. Der Stromverbrauch von Privathaushalten steigt immer weiter an.
Volt, Watt, Ampere, ohne mich gibt's keinen Strom.
Der Begriff Rebound ist vor allem im Basketball geläufig und bezeichnet Bälle, die vom Korbrand abspringen. Rebound heißt so viel wie Rückstoß oder Abprall. Der Wurf führt nicht nur nicht zum Ziel, sondern der Ball prallt ab und fliegt quasi in Gegenrichtung zurück. In der Ökologie und in der Ökonomie spricht man deshalb von Rebound-Effekten. Wenn man mit einer Technologie oder Maßnahme nicht nur die erwarteten Einsparpotenziale nicht erreicht, sondern gegenläufige Effekte hervorruft.
Moderne Lichtsysteme, die man über WLAN steuern kann, das sind heutzutage LED-Systeme. Und das führt natürlich auch dazu, dass einfach mehr beleuchtet wird. Ist ja alles LED und smart gesteuert. Und dann wären wir in dem klassischen Bereich sozusagen, dass diese, ich nenne das mal so Technikspielereien, einfach auch dazu führen, dass mehr gemacht wird und damit ein Teil des technischen Einsparpotenzials, der theoretisch zur Verfügung stehen würde, auch wieder kompensiert wird.
Hans-Georg Buttermann leitet das EEFA, Energy Environment Forecast Analysis, das Energieprognoseinstitut. Mit weiteren Wirtschaftsinstituten gehört es zur Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Sie erstellt für das Bundeswirtschaftsministerium die jährlichen Energiebilanzen für die Sektoren private Haushalte, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Industrie und Verkehr. Darin zeigt sich, dass der Stromverbrauch von Haushalten in den letzten Jahren steigt.
Das wäre dann der klassische Rebound-Effekt, ne? Dass ich einfach sage, ich habe alles LED eingebaut, die Lampen mache ich gar nicht mehr aus. Oder ich mache beleuchtete Dinge, die ich vorher eben nicht beleuchtet habe. Einfach, weil es schön aussieht. Das sind dann so typische Effekte, die sieht man aber eben nicht direkt in den Energiebilanzzahlen, sondern die muss man also über zusätzliche Methoden versuchen, sozusagen aus den Daten rauszurechnen.
Marco Sonnberger untersucht, wie es zu Rebound-Effekten kommt. Er ist Soziologe und arbeitet am Institut für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung an der Universität Stuttgart.
Wie Studien gezeigt haben, ist das Haushaltseinkommen die entscheidende Einflussvariable auf den Energieverbrauch und damit auch letztendlich auf den Fußabdruck des Haushaltes. Wenn ich das Geld habe, kann ich mir mehr leisten, ich gebe es dann auch aus und so wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, sind eben die meisten konsumtiven Aktivitäten, die wir vornehmen, irgendwie mit Energieverbrauch und dementsprechend auch mit CO2-Ausstoß, mit Ressourcenverbrauch gekoppelt.
Grundlage für die Erforschung von Rebound-Effekten waren umfangreiche Diskussionen mit sogenannten Fokusgruppen, das heißt mit Nutzern energieeffizienter Technologien. Wie passt sich Ihr Verhalten neuen technischen Gegebenheiten an? Und welchen Einfluss hat es auf Alltagsroutinen und Konsum?
In der Forschung zum Thema Rebound-Effekte unterscheidet man verschiedene Effekte. Das ist der direkte Rebound-Effekt. Das bedeutet, es gibt eine Energieeffizienzverbesserung im Hinblick auf ein ganz bestimmtes Produkt. Und im Zuge dieser Energieeffizienzverbesserung wird danach dieses Gut mehr genutzt. Was dann eben zur Folge hat, dass das theoretisch mögliche Einsparpotenzial durch die Energieeffizienzverbesserung nicht vollständig ausgeschöpft wird, weil ich das Gut mehr nutze. Beispielsweise, ich hatte bisher ein 8-Liter-Auto, habe mir jetzt ein 4-Liter-Auto gekauft. Dadurch habe ich eine relativ hohe Spriteinsparung dann. Aber ich kann dieses Geld, das ich dadurch einspare, natürlich tendenziell wieder reinvestieren, indem ich mehr mit dem Auto fahre. Das wäre dann eben der direkte Rebound-Effekt.
Die Wissenschaftler haben jedoch festgestellt, dass der steigende Energieverbrauch allein mit direkten Rebound-Effekten nicht erklärt werden kann. Wenn man das Nutzerverhalten insgesamt untersucht, stößt man auf erstaunliche Verschiebungen des Energieverbrauchs, auf indirekte Rebound-Effekte.
Der indirekte Rebound-Effekt beschreibt dann eben wiederum auf Haushaltsebene, ich habe mir ein effizienteres Auto gekauft, ich habe dadurch Einsparungen, weil ich weniger Sprit verbrauche und das reinvestiere ich dann, beispielsweise, dass ich vielleicht mir einen Kurztrip erlaube mit dem Flugzeug irgendwo nach Barcelona oder wo auch hin.
Als indirekte Rebound-Effekte bezeichnet die Forschung die kleinen und großen Widersprüche, in die wir uns in unserem Alltag verheddern. Obwohl wir doch das große Ziel vor Augen haben, Energie und Ressourcen sparen zu leben. Auf der IBA, der Internationalen Bauausstellung in Hamburg, wurden 2013 unterschiedliche energieeffiziente Wohnformen vorgestellt. In einer Siedlung mit kleinen Eigenheimen, in den 1950er Jahren gebaut für Hafenarbeiter, wurde ein Haus exemplarisch zu einem lichtdurchfluteten und effizienten Energiesparhaus umgebaut. Wie in den anderen Siedlungshäusern gehört dazu ein Garten zur Selbstversorgung mit Kartoffeln, Kohl und Gemüse. Heute geht es um die Selbstversorgung mit erneuerbarer Energie. Eine Familie wurde gesucht, die die Alltagstauglichkeit von Wärmepumpe, Photovoltaikanlage auf dem Dach und dem ausgeklügelten Lüftungssystem testen sollte. Die Wahl fiel auf Familie Oldendorf. Seit 7 Jahren wohnen Christian Oldendorf, seine Frau und die beiden Söhne in diesem Energiesparhaus im Süden von Hamburg.
Mit dem Einzug in dieses Haus, in das Lichtaktivhaus, mit diesem Monitoring über den Computer, dass man wirklich gesehen hat, was man tagtäglich verbraucht an Kilowatt und was man wiederum über die Sonnenenergie einnehmen kann an Kilowatt, dann bekommt man ein ganz anderes Bewusstsein für den Verbrauch und für die Einnahmen und was es alles für Möglichkeiten gibt, tatsächlich das so auch zu steuern. Und man kriegt ein Bewusstsein dafür, dass man dann auch durch Kleinigkeiten wie Licht aus, ne, immer drauf achten oder moderne Techniken, dass man auch so Strom sparen kann.
Über 2 Jahre hat die Technische Universität Braunschweig ein Monitoring durchgeführt. Das heißt, Heizung, Photovoltaik und Lüftungsanlage wurden auf ihre Wirkungsweise überprüft und nachjustiert. Inzwischen gehört Familie Oldendorf das Haus. Sie wollten nicht mehr zurück in ihre ehemalige Etagenwohnung, in der sie schon am frühen Nachmittag das Licht anmachen mussten und in der sie so gut wie keinen Einfluss auf ihren Energieverbrauch hatten.
Unser Stromverbrauch und die Einnahmen über unsere Photovoltaikanlage sind übers Jahr gerechnet kostenneutral, obwohl wir sogar zum Teil unseren Elektrowagen nachts noch mit Strom einspeisen.
Das Lichtaktivhaus war als Modellprojekt gedacht. Allerdings sind in der Siedlung mit insgesamt über 1000 Haushalten nur 3 Eigenheimbesitzer dem Beispiel gefolgt. Nicht einmal auf neu gedeckten Dächern sind Photovoltaikanlagen zu sehen. An fehlenden finanziellen Mitteln kann es nicht liegen. So jedenfalls ist der Eindruck. Das Geld wird eher in das Auto vor der Haustüre gesteckt. In ihrem Umfeld gibt es keine Anzeichen für ein Umsteuern im Energieverbrauch. Da fällt es Christian Oldendorf nicht leicht, seine beiden Söhne davon zu überzeugen, dass sie als Familie an ihrer energiesparenden Lebensweise festhalten.
Das Streitgespräch geht ja manchmal auch dahin, ja Papi, wir tun doch schon mehr als viele anderen. weil wir eben ein umweltbewusstes Haus so haben und ein Elektroauto fahren. Ich meine, sollen andere erstmal mitmachen und so leben wie wir. Also, damit haben sie ein Stück weit recht, aber trotzdem muss jeder für sich und für seine Ideale auch auf die Straße gehen.
Die Oldendorfs machen sich Gedanken über ihren CO2-Fußabdruck und können für sich in Anspruch nehmen, sie wohnen klimaneutral. Aber Heizung und Stromverbrauch sind nicht alles im Leben.
Ladies and gentlemen, although the fasten the seatbelt sign has been switched off at this time, we would like to suggest the use of your seatbelts at all times while seated.
So ein großes Thema ist natürlich bei uns immer Fernreisen. Mein großer Sohn, der ist 16 Jahre alt und großer Barcelona-Fan, für den ist das Größte, mal am Wochenende nach Barcelona zu fliegen und dort seine Mannschaft mal live zu sehen. Und da fragt man sich natürlich schon, einerseits kann man da für 14,99 hinfliegen, andererseits ist dann die Umweltbelastung dafür natürlich total hoch. Und das sind auch immer so Streitgespräche. Also es ist nicht so, dass wir sowas gar nicht machen. Und wir waren auch dieses Jahr in Thailand und wir möchten auch den Kindern die Welt zeigen. Aber man muss dann, glaube ich, so ein gesundes Maß irgendwie finden.
Die Oldendorfs sind damit nicht alleine. Trotz Fridays for Future und Demonstrationen gegen den Klimawandel verzeichnen Fernreisen weiterhin Zuwachsraten. Es besteht offenbar eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gerade bei energieeffizienten Haushalten fließt eingespartes Geld oft in Fernreisen. Zu diesem Ergebnis kommen eine Reihe von empirischen Untersuchungen. Das eine schließt das andere scheinbar nicht aus. Bei Demonstrationen von Fridays for Future ist Familie Oldendorf dabei. Auch Hans-Jörg Peter hat zusammen mit seiner Tochter für mehr Klimaschutz demonstriert. 30.000 Demonstranten haben bei eisigem Wind die Hamburger Innenstadt für ein paar Stunden lahmgelegt. Nun wärmt er sich auf, bei einer Tasse Tee, in gepflegter Atmosphäre.
Also ich bin Energieberater und Architekt und beschäftige mich schlicht und ergreifend damit, Wohngebäude zu sanieren. Ich mache sehr viele Energieberatungen und ich wüsste nicht, wann ich das mal vergessen hätte, weise ich Bauherren immer darauf hin, dass es sich in dem Sinne nicht rechnet. Also wenn man in eine Haussanierung, ich sage jetzt mal 100.000 Euro investiert, so viel Öl kann kein Mensch einsparen, dass sich das rechnet. Es lohnt sich, aber es rechnet sich nicht.
Das heißt, die Kosten einer energieeffizienten Gebäudesanierung lassen sich mit Einsparungen nicht hereinholen, auch wenn es einen Zuschuss von durchschnittlich 10% gibt. 17 Milliarden Euro hat der Bund für Energieeffizienzmaßnahmen in den Jahren von 2015 bis 2020 bereitgestellt, von der Gebäudesanierung bis zur Förderung der Elektromobilität. Verpuffen die Fördermittel, wenn der Eigenheimbesitzer energieeffizient wohnt, aber mit einer Fernreise dann doch einen fetten CO2-Fußabdruck hinterlässt? Hans-Jörg Peter wehrt ab.
Nicht weil man sein Haus saniert, fliegt man einmal mehr nach Südostasien. Es ist aber so, und das hatte ich ja schon gesagt, dass der Mensch per se erstmal komfortverwöhnt ist und alles tut, was möglich ist. Das wird man ihm auch nie austreiben. Und wenn es eben möglich ist, für kleines Geld nach Südostasien zu fliegen, dann wird er das tun. Und so oft, wie er sich das leisten kann. Also solange Kerosin steuerlich begünstigt ist und wir von Umweltschutz reden, wird sich daran nichts ändern. Fliegen ist viel zu billig. Ich nutze das auch, ich bin auch ein Schwein, ja. Also das gebe ich gerne zu. Ich war Anfang des Jahres in Nepal, es war wunderschön und ich möchte das auch nicht missen. Aber es ging halt nur, weil der Flug 550 Euro gekostet hat.
Mit dem Klimapaket der Bundesregierung wird ein Preis für CO2 eingeführt, mit dem sich alle fossilen Brennstoffe von Öl über Benzin bis zu Kerosin schrittweise verteuern werden. Der CO2-Preis geht zurück auf einen Vorschlag von Ökonomen. Einer seiner Wegbereiter ist Christoph Schmidt, Direktor des RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er ist überzeugt, dass ein CO2-Preis das Nutzerverhalten verändert und Einfluss auf Rebound-Effekte hat.
Dadurch, dass durch den CO2-Preis erstmal bewusst gemacht wird, was wir mit jeder einzelnen Aktivität, mit jeder einzelnen Konsumentscheidung tun, kann schon auch eine gewisse Umsteuerung beim Konsum bewirkt werden. Ich glaube, Menschen wollen vielfältige Lebensentwürfe verfolgen und deswegen ist es immer schwer zu sagen, welches Element des Konsums eines Haushalts ist denn jetzt etwas, was man gar nicht braucht. Und wir wollen doch nicht eine Situation haben, in der die Meinung von einer Gruppe der Gesellschaft das Verhalten anderer Gruppen in der Gesellschaft dominiert, sondern wir wollen doch eigentlich eine freiheitliche Gesellschaft, in der sich alle weitgehend frei entfalten können, solange, und das ist der entscheidende Punkt, sie der Gemeinschaft nicht schaden. Ich bin überzeugt, dass wenn wir eine CO2-Bepreisung eine Zeit lang haben, dass das ganz automatisch zu einem vollkommen veränderten Konsummuster führen kann, ohne dass da einer mit einem erhobenen Zeigefinger steht und sagt, was tust du denn da gerade wieder?
Dass marktwirtschaftliche Instrumente wie der CO2-Preis ausreichen, um den Energieverbrauch und den Konsum zu reduzieren, stellen Umweltverbände in Frage und fordern in ihrem Handlungsprogramm zur Klimakrise von der Bundesregierung konkrete Pläne, wie die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden sollen. Die Hamburger Sozialdemokraten wollen die Meinungsbildung in der Klimadebatte nicht den Umweltverbänden überlassen und laden ein zu einer Diskussionsveranstaltung unter dem Motto »Könnt ja gut werden« mit dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und dem Wissenschaftler Dirk Notz vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
Um den Klimawandel zu stoppen, ist völlig klar, müssen wir die Netto-CO2-Emissionen auf Null reduzieren. Wir dürfen als Menschheit nicht zusätzlich CO2 in die Atmosphäre bringen, ansonsten wird es wärmer und wärmer und wärmer werden. Und was mir dabei ganz, ganz wichtig ist, ich fände es total schön, wenn man sich mal überlegen könnte, wie ein solches klimaneutrales Hamburg aussehen würde, wie unglaublich lebenswert das wäre und nicht immer nur über Verzicht hier, Verzicht da zu sprechen, sondern vom Ende her denken, positiv denken. Und das war einfach das, was ich euch mitgeben wollte. Vielen, vielen Dank.
Dirk Notz bringt dem Publikum die Folgen des Klimawandels in der Arktis aus eigener Anschauung nahe und plädiert für Konsumverzicht. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher umgeht das heikle Thema Verzicht und weckt stattdessen große Hoffnungen auf neue Technologien.
Die Erde erreicht jedes Jahr unglaublich viel Energie über die Sonne. In wenigen Stunden so viel, wie die Menschheit ein ganzes Jahr braucht. Wir müssen nur die Technik haben, um es zu nutzen, um es umzuwandeln, zu speichern, damit zurechtzukommen. Und da brauchen wir eben kluge Lösungen und ich glaube, wir brauchen viel Technologie.
The 1246 Transpennine Line Express is 1315.
Die Einsparung von Energie durch neue Technologien hat Mitte des 19. Jahrhunderts als erster der Ökonom William Stanley Jevons in Frage gestellt. Auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution in England beobachtet er, dass die Industrien trotz Verbesserungen dampfbetriebener Maschinen mehr Kohle als zuvor verbrauchten. Der Grund war offensichtlich. Energieeffizientere Produktionsmethoden führten zu mehr Produktion und Konsumtion. Jevons Analyse trägt den nüchternen Titel »The Coal Question«, die Kohlefrage.
Es ist eine irreführende Annahme, dass mit der Einsparung von Kraftstoff der Verbrauch zurückgeht. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Jevons Paradoxon wurde in der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre von den Ökonomen Leonard Brooks und Daniel Kazum wieder aufgegriffen. Mit der Drosselung der Öllieferungen verteuerten sich die Rohölpreise. Das führte zu mehr Nachfrage nach verbrauchsarmen Autos und im Ergebnis zu einem enormen Rebound-Effekt.
Der OPEC-Ölschock brachte enorme Verbesserungen in der Energieeffizienz, vor allem beim Ölverbrauch. Aber 3 Jahrzehnte später stellen wir fest, dass diese Innovationen für mehr Effizienz am Ende den weltweiten Verbrauch von Rohöl weiter angeheizt haben.
Die Analyse von Brooks und Kazum fand unter Ökonomen ungeteilte Zustimmung. Das heißt, Rebound-Effekte sind in der Ökonomik als relevante Größe anerkannt. Trotzdem wird immer noch Energieeffizienz als Allheilmittel propagiert. Efficiency First ist ein Motto für ein milliardenschweres Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, obwohl der Sachverständigenrat für Umweltfragen festgestellt hat, dass bei Effizienzmaßnahmen nur 50% der rechnerisch veranschlagten Einsparungen tatsächlich realisiert werden. Um das im Auge zu behalten, soll mit dem neuen Klimapaket die Wirksamkeit der Maßnahmen zum Klimaschutz ständig überprüft werden. Den Monitoring-Prozess wird das Umweltbundesamt durchführen, erklärt Benno Hein von dessen Kompetenzzentrum für Klimafolgen und Anpassung.
Also ich messe dem Rebound-Effekt eine große Bedeutung bei. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, wo durch das Setzen von Rahmenbedingungen auch eine Verhaltensveränderung nicht nur stimuliert wird, sondern auch bewirkt wird. Und ich finde es sehr gut, dass im Klimaschutzgesetz der Ansatz verankert ist, dass wir die Wirksamkeit von Maßnahmen überprüfen, ein jährliches Monitoring machen. Und ich glaube, dahinter muss auch viel Analyse und Bewertungskompetenz stecken, um sagen zu können, warum funktionieren bestimmte Dinge und warum nicht.
Welche Lenkungswirkung das CO2-Bepreisungssystem entfalten wird, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Der Ökonom Christoph Schmidt betrachtet es deshalb als ein lernendes System.
Das ist ja mehr oder weniger eine rein technisch-naturwissenschaftliche Sache. Ob ich einen Liter Benzin nehme oder einen Liter Diesel, da weiß ich auch aus den naturwissenschaftlichen Gegebenheiten ziemlich genau, wie viel CO2 mit deren Nutzung verbunden ist. Was ich aber nicht so im Griff habe als politischer Entscheidungsträger, als jemand, der sozusagen sich Gedanken macht aus übergreifender Perspektive, wie es mit den Gesamtemissionen aussieht, was ich nicht im Griff habe, und das ist auch gut so, ist das menschliche Verhalten. Das heißt, wir wissen nicht so genau, wie viel Aufschlag auf den Benzinpreis braucht es eigentlich, um Menschen zu, sagen wir mal, 10, 20, 30% weniger Mobilitätsnachfrage zu bringen. Das wissen wir nicht, weil wir das noch nie so ausprobiert haben. Das heißt also, jedes Bepreisungssystem muss auch als lernendes System angelegt sein, bei dem man die Preise auch sich dann an diese Gegebenheiten anpassen lässt.
Das vorgegebene Ziel heißt Dekarbonisierung der Wirtschaft. Wachstum hat künftig einen Preis. Den für CO2. Christoph Schmidt ist zuversichtlich, dass mit einem solchen marktwirtschaftlichen Instrument der Transformationsprozess gelingen kann.
Das übergreifende Ziel sind die auf europäischer Ebene vereinbarten Reduktionsziele für die Emissionen. Die sind das, was wir als verbindlich ansehen sollten. Und dann sollten wir uns möglichst herantasten an ein System, das diese Ziele erreichbar macht. Ein Bepreisungssystem im Gegensatz zu einem Verbotssystem, einem System, das durch Ver- und Gebote funktioniert, ist volkswirtschaftlich gesehen, also wenn es darum geht, wie ist es am kostengünstigsten möglich, dieses übergreifende Reduktionsziel zu erreichen, ist ein Bepreisungssystem absolut überlegen.
Ökonomen, die für eine konsequente ökologische Wende in der Wirtschaft eintreten, fordern dagegen eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen, sehen sie nur eine Möglichkeit, die Abkehr von der Prämisse des Wachstums. Die Gründe sind einleuchtend. Steigt die Produktivität in der Wirtschaft, wird mehr Energie verbraucht. Ein Weg, um Rebound-Effekte zu vermeiden, wäre im Grunde eine Abkehr von der Konsumgesellschaft, wären andere gesellschaftliche Werte, wie zum Beispiel Genügsamkeit. Doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein solcher wirtschaftlicher Umbau politisch gewünscht oder gar durchsetzbar ist. Die hier beschriebenen Rebound-Effekte handeln von Verhältnissen, in denen Menschen ökologisch bewusst leben, aber es aufgrund ihres Einkommens zu direkten oder indirekten Rebound-Effekten kommt. Das heißt, ihr Energieverbrauch steigt, weil sie mit ihrem Elektroauto mehr fahren oder sich Fernreisen leisten. In Studien wurde festgestellt, dass starke Rebound-Effekte auch in Haushalten mit niedrigen Einkommen auftreten. Allerdings geht es hier um grundlegendere Bedürfnisse, zum Beispiel, wie sehr muss ein Haushalt an Heizkosten sparen? Der Soziologe Markus Sonnberger hat das untersucht.
Der Rebound-Effekt ist ja letztendlich nicht nur ein ökologisches Problem, sondern damit ist ja auch eine soziale Frage verbunden. Sollten Haushalte, die sich in irgendeiner Form einschränken müssen im Hinblick auf Raumwärme oder auch auf Individualmobilität, ist es nicht auch irgendwo berechtigt, wenn die durch Effizienzverbesserungen und durch Einsparungen dann die Möglichkeit haben, diese Bedürfnisse in einem stärkeren Ausmaß zu befriedigen?
Mit dem CO2-Preis wird sich Energie verteuern. Haushalte mit geringem Einkommen sollen dann entlastet werden. Aber vielleicht fließt dann dieses Geld ausgerechnet in die lang ersehnte Fernreise, die CO2-Emissionen, die anderswo eingespart wurden, wieder erhöhen. Mit Geboten und Verboten ist das Dilemma nicht lösbar, meint Markus Sonnberger.
Die Appelle an Individuen, sie sollen doch bewusster konsumieren, sie sollen weniger konsumieren und so weiter, sind bedingt hilfreich. Letztendlich sind wir auch in bestimmten Strukturen einfach gefangen. Und dementsprechend ist auch der Appell, springt da zu kurz. Es müssen auch Strukturen geschaffen werden, die quasi umweltfreundliches Handeln automatisch machen.
Solche Strukturen sind im Entstehen. Wie Industrie, Energieversorger und Stadtplanung neu ineinandergreifen müssen, zeigt ein Beispiel aus Hamburg. Im Hamburger Hafen soll in Zukunft industrielle Abwärme besser genutzt werden. Die Kupferhütte Arubis ist dafür Vorreiter. In der Vergangenheit war die AFI, die norddeutsche Affinerie, so hieß die Kupferhütte früher, bekannt als großer Umweltverschmutzer. Inzwischen erfüllt der DAX-Konzern strenge Umweltvorgaben. Ulf Gerkens ist bei Arubis zuständig für Energie- und Klimaschutz.
Wir haben ja schon quasi alles Mögliche elektrifiziert. Also die alten Kohleschachtöfen sind abgelöst durch Elektroöfen. Da, wo die deutsche Wirtschaft noch hinkommen soll in 2050, da sind wir ja schon. Wir haben ja schon 3/4 indirekte und nur 1/4 direkte CO2-Emissionen. Und die direkten, die lösen wir quasi aus, indem wir unsere Abwärme auch noch nutzen, um Haushalte zu erwärmen und damit CO2 wieder einsparen.
Als Arubis seine Produktionsanlage für die Schwefelsäurereinigung erneuerte, war das eine Gelegenheit, eine Auskopplung für Wärme einzubauen. Wirtschaftlich war das aber nur, weil ein Energieversorger die Abnahme fester Mengen industrieller Abwärme garantieren konnte, mit der er ein neues Stadtgebiet versorgt. Im östlichen Teil der Hamburger Hafencity stehen große Wohnblöcke im Rohbau. Entlang des Bakenhafens sind die ersten Mieter schon eingezogen. Projektmanager Jürgen Dessler beschreibt die Anforderungen der Hafencity GmbH, einer Stadtentwicklungsgesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, an Energieversorger und Bauherren, die hier investieren wollen.
Wir haben von vornherein das gesamte Gebiet ausgeschrieben, also eine Konzession ausgeschrieben für die Wärmeversorgung und haben dann gesagt, wir können über die Grundstücksverkäufe sicherstellen, dass auch jedes Projekt sich dann an das ausgesuchte Versorgungsunternehmen anschließt. Und die Ansprüche haben sich faktisch festgemacht an internationalen und städtischen Klimazielen.
Auch die Rahmenbedingungen für Mobilität sind neu geregelt. Parkplätze stehen den Mietern nur eingeschränkt zur Verfügung. Dafür ist der Stadtteil bereits mit einer neuen U-Bahn-Linie erschlossen und zusätzlichen Carsharing angeboten. Das war nicht immer so. Im ersten Teil der Hafencity war der Bau von Tiefgaragen noch zugelassen. Obwohl das Stadtzentrum und die nächste U-Bahn fußläufig zu erreichen sind, fahren die Bewohner, einer nach dem anderen, morgens mit dem Auto zur Arbeit, auch wenn es nur 3 Kilometer sind. Das wird in dem neuen Teil der Hafencity nicht mehr möglich sein. Die Bewohner haben keine Wahl. Sie sind verpflichtet, ihre Heizwärme von dem Energieversorger zu beziehen, der die entsprechende Konzession hat. Und für ein eigenes Auto gibt es im Wohngebiet keinen Parkplatz. So entstehen Strukturen, mit denen Rebound-Effekte vermieden werden. An den Energiebilanzen wird sich ablesen lassen, welche Fortschritte durch Strukturveränderungen erzielt werden. Doch viel, so Hans-Jörg Buttermann von der EEFA, hängt nach wie vor von dem Verhalten eines jeden Einzelnen ab.
Sei es drum, ob man die Kinder zur Schule fährt, ob man sich neue leistungsfähige Computer kauft, weil die schneller sind und besser, aber vielleicht mehr Energie verbrauchen als das alte Gerät. So typische Gamer-PCs oder sowas, die Jugendliche oder Kinder vielleicht irgendwie haben wollen, brauchen dann eben natürlich mehr Energie, sind aber zum Spielen super toll geeignet, im Gegensatz zu einem relativ energieeffizienten Laptop, auf dem man vielleicht nicht so gut spielen kann. Und da sieht man einfach immer dran, der Bedarf oder die Bedürfnisse stehen an erster Stelle und an zweiter Stelle kommt dann erst die Frage, kann ich da noch ein bisschen was an der Energieeffizienz irgendwo machen? Aber ich glaube nicht, dass jemand am Ende des Tages dann auf sein Smartphone oder Tablet verzichten würde. So weit geht die Liebe zum Klima dann doch nicht. Das wäre aber zumindest eine Sache, wo man drüber nachdenken müsste, wenn man die Ziele, die gesteckt sind, irgendwie ernst nimmt.
Das war ein Feature von Agnes Handwerk über den Rebound-Effekt und warum aus weniger oft mehr wird. Es sprach Nadja Schulz-Berlinghoff, Technik Inge Görgner, Regie Klaus-Michael Klingspan, Redaktion Martin Hartwig.
Musik.